Schlosskirche. Besonders begrüße ich heute alle Frauen. Ich freue mich, dass Sie trotz Frauenprotesttag hierher gekommen sind. Und wenn ich die hohe Prozentzahl der Frauen bei Gottesdiensten und Bibelstunden anschaue, dann muss ich jedes Mal sagen, wir haben jedes Mal Protest eintreten für unseren Herrn. Ich freue mich, dass Sie da sind. Wenn wir schon von Frauen sind, dann möchte ich doch auch einmal eine Frau erwähnen, die eigentlich immer ganz im Hintergrund steht, aber ohne die das gar nicht ablaufen kann. Das ist vorne die Frau Friedrich am Tor. Wir kriegen diesen Raum nur, wenn wir das Tor besetzen. Ob minus 20 oder plus 50 Grad. Und bis die letzten gegangen sind, ist halb 10. Frau Friedrich steht dort draußen. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in der gottlosen Stiftshütte, heißt da auch. Wir wollen auch heute an diesem Frauentag einmal dieser Frau ganz herzlich danken. Ja. Dann, wir sind ja einfach international und so bekam ich eine Postkarte heute von Philadelphia heute. Many greetings for Philadelphia, also herzliche Grüße aus Philadelphia. Sie erinnern sich an mich, an die Stunde der Bibel, die Sie bitte grüßen möchten. Und unterschrieben ist die Karte, The Lord protect you, der Herr schütze Sie, Jutta. Nun, meine Frau heißt Jutta, aber ich habe keine Ahnung, wer diese Frau aus Philadelphia ist. Ich möchte, falls jemand hier ist, der einmal hier eine Jutta from Philadelphia getroffen hat, der möge mir das doch sagen, ob ich mich dann doch vielleicht erinnern kann. Also, sehen Sie, so international sind wir. Bloß wenn Sie dann aus Los Angeles schreiben, schreiben Sie doch bitte den Nachnamen auch drauf. Ja? Danke. Dann soll ich noch sagen, dass hier hinten diese gelben Blätter liegen. Das ist das Ferienwaldheim Dobelgarten. 11. Juli bis Samstag, 23. Juli, unter Leitung unseres Diakons. Und dort kann man jetzt anmelden, das sind junge Leute von 6 bis 13 Jahren, weil das ziemlich bald voll ist, möchte ich es doch hier gesagt haben, eine gute Waldheimarbeit im Sommer für unsere jungen Leute. Und wie schon erwähnt, der Gemeindetag unter dem Wort findet am 2. Juni 94 in Siegen statt. Von hier aus wird ein Bus fahren, ist ja nicht besonders weit, ist ja vor den Toren Stuttgarts. Nach Siegen fährt man morgens mit dem Bus hin und ist abends rechtzeitig wieder zurück. Sollten Sie jetzt schon wissen, dass Sie mitfahren, gibt es eine Liste, tragen Sie sich ein, fahren Sie mit uns zum Gemeindetag nach Siegen, unterstützen wir die Mittel- und Nordlichter in ihrem Bemühen, auch Gemeindetage zu machen. So, das war's aber jetzt. Jetzt lassen Sie uns in Jesu Namen beginnen. Und wir singen zu Beginn vom Lied 295. 295, die Verse 1 bis 4. Let your faith and God mama save us, holy mystery, Wir wollen beten. Doch Herr, oft genug sind wir unzufrieden und auch unruhig. Wir sind hierher gekommen, damit du uns Frieden schenkst und auch zufrieden machst mit dem, was uns auferlegt ist. Gib, dass wir jetzt unsere Lasten ablegen können und aufatmen bei deinem Wort. Amen. 1. Mose 21. Wir haben es überschrieben, man lacht. Und der Herr suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte, und tat an ihr, wie er geredet hatte. Und Sarah ward schwanger und gebar dem Abraham in seinem Alter einen Sohn, um die Zeit, von der Gott zu ihm geredet hatte. Und Abraham nannte seinen Sohn, der ihm geboren war, Isaak, den ihm Sarah gebar, und beschnitt ihn am achten Tage, wie ihm Gott geboten hatte. 100 Jahre war Abraham alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Und Sarah sprach, Gott hat mir ein Lachen zugerichtet. Denn wer es hören wird, der wird über mich lachen. Und sie sprach, wer hätte wohl von Abraham gesagt, dass Sarah Kinder stille? Und doch habe ich ihm einen Sohn geboren in seinem Alter. Und das Kind wuchs heran und wurde entwöhnt. Und Abraham machte ein großes Mahl am Tage, da Isaak entwöhnt wurde. Und Sarah sah den Sohn Hagars, der Ägypterin, den sie Abraham geboren hatte, wie er Mutwillen trieb. Da sprach sie zu Abraham, treibe diese Magd aus mit ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaak. Das Wort missfiel Abraham sehr um seines Sohnes willen, und Gott sprach zu ihm, lass es dir nicht missfallen wegen des Knaben und der Magd, alles, was Sarah dir gesagt hat, dem gehorche, denn nur nach Isaak soll dein Geschlecht benannt werden. Aber auch den Sohn der Magd will ich zu einem Volk machen, weil er dein Sohn ist. Und da stand Abraham früh am Morgen auf und nahm Brot und einen Schlauch mit Wasser und legte es Hagar auf die Schulter, dazu den Knaben, und schickte sie fort. Da zog sie hin und irrte in der Wüste umher bei Beersheba. Als nun das Wasser im Schlauche ausgegangen war, warf sie den Knaben unter einen Strauch und ging hin und setzte sich gegenüber von Ferne, einen Bogenschuss weit, denn sie sprach, ich kann nicht ansehen des Knaben sterben. Und sie setzte sich gegenüber und erhob ihre Stimme und weinte. Da erhörte Gott die Stimme des Knaben, und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel herab und sprach zu ihr, was ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat gehört die Stimme des Knaben, der dort liegt. Steh auf, nimm den Knaben und führe ihn an deiner Hand, denn ich will ihn zum großen Volk machen. Und Gott tat ihr die Augen auf, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und drängte den Knaben. Und Gott war mit dem Knaben, der wuchs heran und wohnte in der Wüste und wurde ein guter Schütze. Und er wohnte in der Wüste Paran, und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus Ägyptenland. Lassen Sie uns noch vom Lied 306. Lied 306. Die Verse 4 und 5 singen. 306, 4 und 5. Es ist wirklich zum Lachen, dass in einer Geschichte, wo es zum Lachen eigentlich wäre, geweint wird. Zum Weinen ist letztlich die Geschichte, wirklich zum Weinen. Und zwar bei Sarah, bei Abraham und bei Hagar, diesen drei Hauptpersonen dieser Episode. Zum Weinen ist's. Zuerst bei Sarah. Ihr müsste es ja nun wirklich zum Lachen sein. Sie sagte, Gott hat mir ein Lachen zugerichtet. Das ist die Übersetzung des Namens Isaak. Isaak, genau übersetzt, heißt, man lacht. Ein wunderschöner Name. Es ist auch schön, wenn Namen eine Bedeutung haben. Vor kurzer Zeit hatten wir hier im Kindergottesdienst, der ja parallel zu unserem Hauptgottesdienst läuft, eine Taufe. Und der Name dieses Kindes hieß Flora Sue. Wunderschön. Flora Sue Walzwehle, so war der ganze Name. Hat mir wirklich gefallen. Und dann habe ich die Leute gefragt, Entschuldigung, was heißt denn das, Flora Sue? Da sagten sie, zwei junge Leute, ach wissen Sie, wir waren auf einer Weltreise, waren wir auch in Thailand. Und in Thailand, in einem malerischen Ort, das wir anschauten, diesen Ort, den wir anschauten, da saß so ein kleines Kind auf der Straße, herzig, putzig. Und da schaute die Mutter aus dem Fenster und rief dieses Kind, Flora Sue. Das hat so wunderschön geklungen, so wollen wir unser Kind auch heißen. So wie diese Blüte aus Thailand. Ich sagte, ob Sie wissen, was das bedeutet? Keine Ahnung, es klingt schön. Ich sagte, auch Möglichkeit, Konrad klingt wunderschön. Aber die Bedeutung kenne ich auch. Wie Sie wissen, im Althochdeutschen heißt es Blindschleiche. Ja. Aber sehen Sie, Isaak hat wenigstens eine Bedeutung. Man lacht. Sehen Sie, Gott will das Beten von uns hören, haben wir einmal im Lied gesungen. Gott will auch das Lachen von uns hören. Wenn die Geburt ein freudiges Ereignis ist, dann war es damals. Die Eltern haben lange genug gewartet. Zeiten, in denen es nun in der Tat überhaupt nichts zu lachen gab für Abraham und Sarah. Und in denen ihnen jedes Lachen gründlich vergangen ist. Jetzt war Lachen in dem Zelt ausgebrochen. Isaak war geboren, nicht das Kind menschlicher Familienplanung, sondern das Kind göttlicher Heilsplanung. Grund zum Lachen. Aber sehr schnell schlug dieses Lachen in Weinen um, ausgerechnet bei einem fröhlichen Familienfest. Die damals kannten ja verschiedene Lebensabschnitte. Der erste Lebensabschnitt war 9 Monate im Leib der Mutter. Das war der erste Lebensabschnitt überhaupt. Die fing nicht bei 0 an, sondern bei 9 Monaten. Und dann, also abgeschlossen durch Geburt und Beschneidung, in Klammern, das Kind wurde natürlich nicht gefragt, ob es beschnitten werden will oder nicht. Sie kannten nur die Kindsbeschneidung. Heute ist die große Diskussion zwischen Kindertaufe und Erwachsenentaufe. Die damals kannten dieses Problem nicht. Die beschnitten nach der Geburt. Und dann, der nächste Abschnitt war bis zum 3. Lebensjahr. So lang wurde ein Kind gestillt. 3 Monate, 3 Jahre lang. Und dann, nach 3 Jahren, wurde das Kind entwöhnt. Dieser Ausdruck kommt aus Natur. Wenn eine Frucht zur Vollreife gelangt ist, dann braucht sie keinen Saft mehr des Baumes und fällt ab. Für diesen Vorgang hat man das Wort entwöhnen. Genau so ist es hier. Dieses Kind braucht nicht mehr die Milch der Mutter. Jetzt wird es entwöhnt und dieser Abschnitt, dritten Lebensjahr, wurde mit einem großen Fest begangen. So wie bei uns Tauffest oder Konfirmationsfest oder Hochzeitsfest. Sehen Sie, und an diesem Festtag, wo alles zum Lachen war, die Kindersterblichkeit war sehr hoch und wer 3 Jahre geworden ist, hatte schon einige große Berge überwinden müssen. Da war es nun wirklich zum Freuen. Und anscheinend an diesem fröhlichen Familienfest war es der Sarah zum Weinen. Familienfeste sind nicht nur Orte eitler Freude, sondern auch Sammelbecken von Leid. Die ganze Verwandtschaft kommt zusammen und da ist oft so, die Verwandten von weit her, von Kanada und von Amerika, die sind wirklich lieb. Aber die von Häslach und Ostheim, da wird's schwierig, da wird's schwierig. Man weiß zu viel voneinander, man hört zu viel voneinander, man spricht zueinander zu viel in die Familien hinein, man hockt zu nahe aufeinander und man schwätzt zu viel. Reibereien, menschliche Konflikte, Zwistigkeiten, so wie wir schon lesen bei Josef und seiner Angeberei oder bei Hannah und Peninna. Auch diese Seiten des Lebens kommen in der Bibel vor. Beweise, dass dieses kein Himmelsbuch ist, sondern wirklich ein Lebensbuch zum Leben hier auf dieser Erde. Und bei dieser Festtafel schaut Sarah nicht nur auf die Festtafel, so wie es eine richtige Mutter tut, sondern sie schaut immer wieder zur Seite und schaut auf ihren kleinen Buben, was der denn wieder mit 3 Jahren jetzt gerade für dumme Sachen macht oder für Streiche anstellt. Mit 3 Jahren sind Kinder unberechenbar. Alles muss in die Höhe gestellt werden, wenn es nachher nicht abgeräumt ist. Isaac beigte sich mit dem 17-jährigen Ismael, dem Sohn der Hagar, und das war ja nun sein Halbbruder. Beide hatten den gleichen Vater. Und hier steht, Ismael treibt Mutwillen. Das Wort führt in eine falsche Richtung. Das heißt eigentlich, er beigt sich mit ihm mehr aus Langeweile. Oft sind ja Familienfeste, Gott sei es geklagt, die langweiligsten Feste für die Kinder. Konfirmanden haben wir schon gesagt, es gibt keinen langweiligeren Tag als Konfirmationstag. Da schwätzen die miteinander und trinken und essen und wir können gucken, was wir tun. Von 12 bis abends 6. Sehen Sie, so war es da auch. Die beigten sich, die trieben Mutwillen. Und der Ismael, der verspottet diesen Dreijährigen, diesen 3-Käse-hoch. Er nimmt ihn vielleicht sogar in den Schwitzkasten und beweist, wer hier auf dem Platze der Stärkere ist. Und dann keimt beim Freudenfest Missgunst und Sorge im Herzen einer Mutter. Missgunst, dass Hagar den älteren und stärkeren Sohn geboren hat, und Sorge, dass dies ein ganz gefährlicher Rivale für ihr Isakle werden könnte. Und dann sagt sie, soll Isaac gar mit Ismael teilen? Liebe Freunde, als sehe diese Sarah die ganze Geschichte 3000 Jahre voraus, sollen die Juden, Kinder des Isaaks, mit den Arabern, Kinder des Ismaels, des Ismael teilen? Sollen die das Westjordanland und den Gazastreifen wieder hergeben? Unmöglich, unmöglich, sagt Sarah, der muss weg. Unmöglich, unmöglich, sagt Dr. Goldstein und schießt 50 Moslems ausgerechnet beim Frühgebet in der Moschee nieder. Hier liegen die Wurzeln des heutig fast unlöslichen Israel-Konfliktes und keiner sage, dies sei mit einer geschickten Diplomatie schon zu lösen. Israel-Konflikt ist Familienkonflikt. Das ist so schwierig. Israel-Konflikt ist Familienkonflikt. Und das sind immer die herbsten Konflikte, die ausgetragen werden müssen. Sarah sagt, treib die Magd aus, schicke sie weg. Die müssen in die Wüste, ab in die Wüste. So sagt Sarah. Schon früher wollte Sarah diese Hagar loshaben, aber sie kehrte ja wieder zurück aus der Wüste. Jetzt ist eine späte Rache an der Zweitfrau. Obwohl es sie war, sie, Sarah, die diese Zweitfrau überhaupt ins Spiel gebracht hat, die sie geholt und ihrem Mann gebracht. Späte Rache in der Familie. Späte Rache in den Familien gegen die Schwägerin, den Gegenschwieger, den Onkel. Ich kenne es. Zum Weinen ist's. Zum Weinen. So wie damals bei Sarah. Aber nicht nur bei Sarah, auch bei Abraham. Auch dem Abraham müsste ja zum Lachen sein. Der Opa wird Papa. Wenn das kein Thema für ein fröhliches Stück ist. Der 100-jährige Vater. Natürlich hat man über ihn gelacht. Es gab jenes spöttische Lachen, das belächelt werden wie eine Witzblattfigur. Aber Abraham stand ja weit darüber. Isaac, Gott hat mir auch ein Lachen zubereitet. Und dann plötzlich dieses böse Wort mitten im rauschenden Fest, die müssen ab in die Wüste. Abraham missfiel, dieses Wort steht hier. Wörtlich, er fand das Urteil schlecht. Die knappe Formulierung lässt auf eine schwere Auseinandersetzung zwischen den Eheleuten vermuten. Abraham wehrt sich, denn auch Ismael ist sein Sohn und Hagar ist mit ihm eng verbunden. Und sie kommen zu keiner gemeinsamen Lösung. Freunde, und dies in einer frommen Ehe. Zu keiner gemeinsamen Lösung in einer frommen Ehe. Er geht zu Bett, fragend, suchend, wütend. Zum Weinen ist's. So endet das schöne, fröhliche Entwöhnungsfest. Irgendwo steckt für mich auch hier ein Körnchen Trost. Wenn Abraham und Sarah hintereinander kamen und hintereinander gekommen sind, dann bin ich ja auch nicht ganz aus der Gnade gefallen, wenn es daheim einmal einen richtigen Stunk gibt. Ja, auch das ist hier. Er ist wütend, kann ich schlafen. Der ganze Tag ist zum Weinen. Abraham. Und erst recht bei der dritten Person, bei Hagar. Ihr müsst es ja wirklich nun zum Lachen sein. Ein 17-jähriger, strammer Sohn hat sie großgezogen, der den anderen auf den Boden zwingt. Und dann auf einmal kann sie die Welt nicht mehr verstehen. Am anderen Morgen, nach dem Fest, wenn alles noch herumsteht und gespült werden muss, da ruft sie Abraham. Sie denkt sicher, jetzt muss sie ran zum Helden aufräumen. Und der kommt daher mit einem Wasserschlauch und einem Brotsack und keinem Maulesel dabei, wie das normalerweise war, dem man das alles aufpackt, sondern ihr wird das aufgepackt wie auf einen Lastesel. Ein Wasserschlauch und ein Brotsack. Und dann sagt er so, Hagar, geh mit Gott, aber geh. Hagar versteht die Welt nicht mehr. Damals ist sie selbst weggelaufen, aber jetzt bekommt sie den Laufpass, obwohl sie sich nichts zu Schulden kommen ließ. Was kann sie dafür, dass sich die Buben balgen? Mit dem Sohn an der Hand, mit dem Gepäck auf dem Rücken, irrt sie Richtung Wüste Beersheba und dann irrt sie in dieser elenden Wüste. Es dauert nicht lange, bis Brot und Wasser bei dieser furchtbaren Hitze aufgebraucht sind. Verlassen, verstoßen, aller Hilfe von Menschen beraubt, bietet Hagar ein Bild menschlicher Verzweiflung. Sie warf den Buben schließlich, der halb verdurstet war, unter einen Strauch. Wahrscheinlich war er schon so matt, dass er gar nichts mehr konnte. Und sie setzte sich einen Bogenschuss weiter entfernt. Denn, und so sagt sie, ich kann nicht ansehen des Knaben sterben. Man müsste eigentlich dieses Bild ganz groß malen. Da liegt der Bursche in der Wüste und kann nicht weiter. Das Wasser im Schlauch ist alle. Liebe Freunde, es gibt auch andere Wüsten. Es gibt zum Beispiel die Wüste der Drogen. Drogen ist ja wie Salzwasser, das immer noch durstiger macht. Da liegen sie in der Wüste, und das Wasser im Schlauch ist alle. Es gibt nichts, was sie erquicken könnte. Oder da gibt's die Wüste heute der Esoterik. Und da kann man sagen, das Wasser im Schlauch ist alle. Da gibt's die Wüste des Nihilismus. Das Wasser im Schlauch ist alle. Ich kann nicht ansehen, des Knaben sterben. Sonntage nach Tagen haben wir hier wieder Konfirmation. Und jedes Mal bedrängt es mich. Konfirmation ist ja weithin Entlassung. Und da entlassen wir sie in die Wüste dieser Welt. Und jetzt gehen sie hinaus und viele verdursten. Und dann sehe ich sie wieder, diese jungen Leute. Sehe sie beim Rockfestival, dort, wo sie zusammengedrängt stehen, dort, wo sie mit ihren Hüften wiegen, dort, wo sie ihre Feuerzeuge anmachen und dort, wo sie auf diesen Superstar hinausstarren und dort, wo sie ihre letzte Kraft hinausschreien, so wie sie nach Wasser schreien. Aber der Schlauch ist leer, der Schlauch ist leer. Ich kann nicht ansehen, des Knaben sterben. Ich verstehe diese Hagar. Ich kann's nicht mehr sehen. Zum Weinen bei Sarah, bei Abraham, bei Hagar, auch bei uns. Aber weil Gott das Lachen will, kein oberflächliches, künstliches, billiges Lachen, die Lache, wie sie bei Stimmungskanonen im Fernsehen erzeugt werden, sondern das Lachen, das oft stille Lachen aus überwältigender Freude, aus staunendem Glück, aus tiefer Dankbarkeit heraus. Darum geht's eigentlich trotzdem in diesem Text. Weil Gott dieses Lachen will, müssen wir es lernen. Weil Gott dieses Lachen will, dieses stille und auch hintergründige Lachen, müssen wir es lernen. Und nun eben wieder bei diesen drei, bei Sarah, bei Abraham und bei Hagar. Einmal bei Sarah. Es ist ja nicht so, dass sie es nicht gewusst hätte. Sie wusste es. Gott hat mir ein Lachen zubereitet. Aber sie hat's vergessen. Sie musste wieder daran erinnert werden. Aus diesem Kind Isaac wurde ein Volk, zum Volk kam das Land, zum Land kam der Tempel und dann kam der König, Priester, Prophet und als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, der König, Prophet und Priester in einem war. Jesus der Retter. Und seither, immer wenn Menschen gerettet werden, wo ein Neuanfang geschieht, ist dieses Lachen zu hören. Bei der großen Sünderin beim Gastmahl. Als sie kommt und zum Glauben kommt und erkennt, dass dieser Herr ihr Sünderheiland ist, da geht ein Lachen durch diese Geschichte. Oder bei Zachäus, diesem verheerenden Zöllner, wie der diesen Jesus in sein Haus einlädt, wie die Pharisäer draußen missgünstig stehen und wie dort gefestet wird und wie ein Lachen durch dieses Haus geht. Oder wieder später beim verlorenen Sohn, als er zurückkehrt, lasset uns essen und trinken und fröhlich sein. Also sage ich euch, wird Freude sein über einen Sünder, der Buße tut. Hier, an dieser Geschichte wird der Ton angeschlagen, der das Lachen intoniert, das seither durch die Welt geht. Und wer beharret bis zum Ende, wer zuletzt in der großen Schar am Thron Gottes steht, an dem Thron, die Schar, die niemand zählen kann, angetan mit weißen Kleidern, weil Gott sein Wort hält, da wird's zum Lachen sein. Da gilt, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Selig seid ihr, die ihr weinet, denn ihr werdet lachen, sagt Jesus. Ja, und dann geht dieser Bogen von dem Isaac bis zu der letzten Stunde, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird. Dann werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann, wenn einmal das ganze Leid von uns abgefallen sein wird, dann auf einmal, dann hören wir das, was mit Isaac schon vor 3000 Jahren angebrochen ist. Man lacht, die sie jetzt weinen. Man lacht, die sie jetzt so bedrückt sind. Man lacht, die sie nicht nur noch alles zum Weinen ist bei ihnen. Man lacht in den Hütten der Gerechten. So wird das Lachen sein. Und von der Sarah sagte, Gott hat mir ein Lachen zubereitet. Auch immer gegen das Lächeln der Welt. Bei Hannah war es so, die dem Zacharias ein Kind geboren hat. Bei der Jungfrau Maria war das so, die dem Josef dieses Kind geboren hat. Und bei allen war es so, immer wieder, möget ihr lächeln, die Welt ist mir ein Lachen mit ihrem großen Zorn. Sie zürnt und kann nichts machen, all Arbeit ist verloren. Sarah muss wieder daran erinnert werden, an das, was sie schon wusste. So kann man lachen lernen. Wir müssen wieder daran erinnert werden. Immer wieder neu. Als dieser Herr gesagt hat, ich verkündige euch große Freude. Jesus ist geboren, Jesus ist da, er wird wiederkommen und uns in die Schar der Erlösten hineinnehmen. Doch ich möchte Sie heute Abend daran erinnern, die Sie so viel anderes im Kopf haben. Ich möchte Sie daran erinnern. Auch Sie, Sie werden dann einmal lachen. Lachen, die Welt ist mir ein Lachen. Aber auch bei Abraham, das ist das Zweite, bei Abraham. Nach der Auseinandersetzung mit der Frau ist ihm zum Weinen zumute. So haben wir es gesagt, die schlaflose Nacht. Und dann hört er Gottes Stimme. Alles, was Sarah gesagt hat, dem gehorche. Er hat sicher gemeint, er habe sich verhört. Ein unglaublicher Satz. Alles, was Sarah gesagt hat, dem gehorche. Ein guter Satz für den heutigen Frauentag. Alles, was sie sagt, dem gehorche. Ein unmenschlicher Kampf zwischen Gottes Wille und seinem Vaterwillen. Aber sehen Sie, wenn wir unseren Willen durchdrücken, brauchen wir uns nicht zu wundern, dass uns nie mehr zum Lachen zumute ist. Abraham beugt sich schließlich nicht aus Weichheit, sondern als Akt tiefer Buße und Beugung unter Gottes Willen. Hier steht Gottes Willen gegen unser Verständnis. Hier steht Gottes Wille auch gegen meinen persönlichen Verstand. Das gleiche geschieht bei Jakob, von Mutter Rebekka angestiftet, den erblindeten Vater Israel anzulügen. Auch in der Josefsgeschichte ist es so, das Böse ist hineinverwickelt in Gottes Plan, genauso in der Passionsgeschichte. Damit ist das Böse nicht gut geheißen noch entschuldigt. Tatsächlich wird ja Hagar Unrecht getan. Aber was wollen wir Gott am Zeuge flicken, wenn er in, mit und unter allem starkköpfigen Verhalten seiner Leute sein großes Ziel nicht aus dem Auge verliert? Unser Quer-, Dick- und Starkköpfigkeit, diese Quer-, Dick- und Starkköpfigkeit kann Gottes Plan nicht vereiteln. Isaac wird Träger der Segenslinie. Drittens, lachen lernen bei Hagar. Elendiglich ist sie in die Wüste geschickt. Und nun gehen Sie mit mir noch einmal in die Wüste. Der Bub stöhnt unter dem Strauch, die Mutter weint. Und da heißt es, da erhörte Gott die Stimme des Knaben. Und dabei hatte er ja, der Bub, gar nichts gesagt. Er hat nur mit verdurstender Stimme in den Sand hineingestöhnt. Er hat nichts mehr glauben können, dass es einen Gott gibt. So verlassen war er. Und diesen jungen Menschen hat Gott gehört. Glauben wir. Und ich glaube es auch, dass Gott das Stöhnen, auch die verzweifelten Stimmen unserer jungen Leute hören wird, die mit ihrem Leben fertig sind. Das ist zum Lachen lernen nun. Bei Hagar in diesen ganz kurzen Punkten einmal, liebe Freunde, das zum Lachen lernen. Gott trifft den Menschen dort, wo er ist. Sehen Sie, die müssen nicht zuerst ein Altar bauen, sie müssen nicht eine Liturgie singen, sie müssen nicht Weihrauchkörner streuen. Stöhnend und weinend sind in der Wüste. Und dorthin kommt Gott. Liebe Freunde, wir beten nicht den thronenden und sitzenden Buddha an, sondern einen laufenden Gott, der sich auf die Füße gemacht hat, um jeden an seinem Wüstenplatz zu treffen. Diesen Gott beten wir an, der gelaufen ist und gelaufen ist, bis er uns in der Wüste erreicht hat und auch sie in ihrer Wüste erreichen wird. B. Gott hört den Menschen, auch wenn er keinen richtigen Satz mehr über die Lippen bringt, wo nur noch ein Schluchzen zu hören ist. Selbst meine Bitte ist nicht notwendige Voraussetzung zum Eingreifen Gottes. Und wenn einer sagt, ich kann nicht mehr beten, ich kann überhaupt nur noch allenfalls stammeln und stöhnen. Hier ist gesagt, Gott hört auch das in der Wüste. Und sieh, Gott ruft den Menschen. Ein Engel erscheint, so wie in Ostern. Fürchtet euch nicht. Das Erbarmen Gottes umschließt ihr Leid. Nicht beschränkt ist diese Fürsorge Gottes auf eine fromme Elite, sondern umfasst die ganze Kreatur. Wohl kann Ismael nicht Erbe werden, aber das schließt nicht aus, dass der lebendige Gott die Geschicke aller Menschen lenkt, auch das des ausgestoßenen Buben. So wird er zum Ahnherr der Beduinen. Und viertens, Gott öffnet die Augen. Haben Sie es mitbekommen vorhin? Der Wasserquell war schon da, aber er war noch nicht entdeckt. Wasser in der Wüste war da, aber mit verweinten Augen sieht man das nicht. Es gibt gar keine Wüste ohne Wasser. So ist es in der Bibel verschiedentlich zu belegen. Es gibt gar keine Wüste, in der kein Wasser wäre. Es braucht einen, der einem die Tränen trocknet, damit man das Wasser wieder sieht. Sie brauchen jemand, der ihre Tränen trocknet, damit sie das Wasser in der Wüste wieder erkennen können. Und auch dieses Geschäft hat der Herr selber übernommen, wo es heißt am Schluss der Bibel, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Er tut das, damit wir das Wasser in der Wüste sehen können. Und dann heißt es weiter, dann werde ich geben dem Durstigen von den Brunnen des Lebens umsonst. Die Bibel schließt mit diesen beiden Wasservisionen. Und so ist es der Bogen über der ganzen Bibel. Als sie noch weinte, als sie im Leben verzweifelt war, war die Hilfe schon vor der Tür. Das, liebe Freunde, ist der wunderbare Trost für alle bitteren und einsamen Strecken unserer Wanderschaft, wo alle Quellen menschlicher Hilfe versiegt sind, hat Gottes Brünnlein Wassers die Fülle. Und Luther hat ja an dieser Stelle bemerkt, Gott schaut durchs Fenster. Sie war nicht verlassen. Gott schaut durchs Fenster. Und wenn Sie meinen, Sie seien verlassen, so gilt das genauso. Gott schaut durchs Fenster, er sieht's. Das Letzte, Gott gibt einen Befehl. Steh auf, nimm den Knaben, tu dein Geschäft als Mutter. Und so heißt es heute Abend uns auch. Steh auf, tu dein Geschäft als Mutter, tu dein Geschäft als Vater, als Opa, als Oma, arbeite als Arbeiter oder Beamter. Dieser Gott stellt uns an die Arbeit. Das ist vielleicht das Letzte, was uns gesagt werden müsste, wenn wir meinen und es vielleicht auch sind, mitten in der Wüste zu sein. Liebe Freunde, steht auf, nehmt diese Arbeit wieder an, mit neuem Mut. Er führt weiter, er führt zum Ziel. Man weint in der Geschichte, man lacht in der Geschichte, aber am Schluss wird nur noch Lachen sein. So wie in Ihrem und in meinem Leben. Man weint und man lacht, aber am Schluss wird nur noch Lachen sein. Amen. Und nun lassen Sie uns beten. Vater, du kennst alle Tränen und alles Leid, alle Verzweiflung. Du kennst die wüsten Situationen, in denen viele stecken. Denken besonders an junge Leute. Wir denken auch jetzt an unsere Konfirmanden. Aber wir denken auch an die, die im Alter wie stecken geblieben sind, unter der singenden Hitze des Tages. Herr, wische du unsere Augen und mach du uns sehend. Lass uns das Wasser sehen deines Wortes und Sakramentes. Und lass uns erkennen, dass du am Fenster stehst und uns leitest und führst bis zu den ewigen Lebensbrunnen. Ich befehle dir alle Durstigen, ich befehle dir alle Elenden und Kranken an. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Amen. Und nun lassen Sie uns von dem Osterlied 86 die Verse 5 und 6 singen. 86, 5 und 6. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Seien Sie Gott befohlen. Auf Wiedersehen.